Wenn die Sünde, der Unglaube, die Verzweiflung dich packen wollen, mein Bruder, dann kannst du dich nicht durch große Anstrengungen wieder rausbringen. Da musst du Jesus anrufen. Und du sollst gewiss sein, Jesus hört jederzeit. Ich habe gestern so ein wichtiges Telefongespräch führen wollen und immer wieder die Nummer gewählt. Und immer Jesus tü, 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 das heißt, die Leitung ist besetzt. Die Leitung ist besetzt. Ich hatte heute Morgen große Sorge, ob ich meine Predigt so sagen könnte, dass die Leute es auch annehmen. Da habe ich bei Jesus angerufen. Und da habe ich wieder mal gemerkt, bei Jesus ist die Leitung nie besetzt. Wie schrecklich, wenn dem Augenblick, wo der Petrus unter ihm die Leitung besetzt gewesen wäre, nicht? Er ruft, Herr, hilf mir, und schon hat Jesus gehört. Und wenn du im Trubel der Großstadt wärst, und lieber Freund, wenn du untergehen bist in der Sünde und die Wogen schlagen wieder zusammen, und du rufst im Herzen, Jesus, hilf mir, dann hört er dich. Diese Leitung ist nie besetzt. Sie ist immer für dich frei. Ich finde dieses Gebet des Petrus herrlich. Da sagt er seine ganze Ohnmacht. Der starke Petrus, ich kann mich nicht selber retten. Ich will euch bekennen, ich kann mich auch nicht selber retten. Mich zieht jeden Tag in die Verzweiflung und in den Unglauben und in die Sünde. Aber es geht mir wie Petrus. Ich habe ein ganz großes Vertrauen zu meinem Heiland. Und wie wünsche ich euch dies Vertrauen, das aus dem starken Gebet des Petrus spricht. Herr, hilf mir! Wir wollen es nochmal zusammen sagen. Herr, hilf mir! Und das Dritte, die starke Hand. Die starke Hand Jesu. Da streckt Jesus die Hand aus und ergriff ihn, heißt es. Diese Hand siehst du nicht, und sie ist da. Und sie ist sogar noch stärker geworden seit der Geschichte mit dem Petrus. Wisst ihr wodurch? Seit der Geschichte mit dem Petrus ist die Hand am Kreuz durchbohrt worden für dich und mich. Da hat sie mit Blut unsere Sünden bezahlt. Diese Hand, die Jesus dir entgegenstreckt, ist durchbohrt und sagt dir, ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb. Ich bin für dich gestorben. Es ist keiner hier, für den Jesus nicht gestorben ist. Das sagt seine durchgrabene, durchbohrte Hand. Und diese starke Hand streckt er dir entgegen. Lasst mich zum Schluss nochmal dieses kleine Geschichtlein erzählen. Von Pontresina aus in der Schweiz, wo ich oft war, machen manche ganz kühne Touristen eine Wanderung zum Bernina. Das ist so 4000 Meter hoch. Und da geht der Weg über den Bianca-Grat. Ein schmaler Grat. Auf beiden Seiten geht's 1000 Meter runter. Da muss man ganz schwindelfrei sein. Und dann kommt eine Stelle, da ist der Grat ausgebrochen. Und da muss man springen. Da ist bloß noch Tiefe. Und man springt so 1,20 Meter. Da drüben geht's weiter auf dem schmalen Grat. Und da hat einst ein Führer einen Amerikaner geführt. Und der Führer sprang hinüber und dreht sich um und sieht, wie der Amerikaner jetzt schwindelig wird. Und da streckt er ihm die Hand entgegen und sagt, fassen Sie nur meine Hand. Und da sagt der Amerikaner, und wenn Sie loslassen? Und da sagt der Führer nur und sieht seine starke braune Hand an. Diese Hand hat noch nie jemand losgelassen. Und das sagt Jesus auch. Wagt es mit Jesus, heißt es an dem Lied. Seine Hand hat noch nie jemand losgelassen. Seine für uns durchgrabene Hand. Es gibt ein feines Lied, Wagt es mit Jesus. Wir wollen den ersten Vers auswendig singen. Zum Schluss unsere Freunde in Brasilien, die wir nicht kennen und mit denen wir uns doch verbunden wissen, und wollen ihnen ein Lied singen, das wir so gerne singen. Leuchten strahlt des Vaters Gnade aus dem oberen Heimatland.
Leuchten strahlt des Vaters Gnade.
Jesus, der von Toten auferstanden ist, hat versprochen, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Ich bin sehr froh, dass er in der Mitte ist. Wenn sie etwas der Busch gehört haben, haben sie gar nichts gehört. Sie müssen die Stimme Jesu hören. Und dass wir ihn hören, darum wollen wir ihn bitten. Herr Jesus, der du mitten unter uns bist, hör doch unser Rufen. Du siehst, wie viel Einsame und wie viel Verzweifelte und Beladene und Gebundene und dein tote Herzen hier sind. Erbarme dich über alle. Amen. Wir wollen heute Abend sprechen über das Thema Hunger nach Leben. Ich muss eben vorausschicken. Ich sage, dann es geht mir wie dem Einbrecher, der sagt, wenn ich einbreche, ist nicht recht. Wenn ich ausbreche, ist auch nicht recht. Was soll ich eigentlich machen? Wenn ich laut schreie, dann werden die Leute vorne taub. Und wenn ich leise spreche, können sie hinten nicht hören. Das genaue Mittel ist sehr schwer zu treffen. Treffe ich jetzt? Danke. Dauert lang, bis der Stall hinten ist. Also Hunger nach Leben. Ich bin mal bei einer solchen Vortragswoche in einer Stadt in Schleswig-Holstein gewesen. Und da war ein Pfarrer, der hatte noch nie sowas erlebt. Und da sagt er zu mir, wer sind Sie eigentlich, dass Sie hier so rumreisen und Vorträge halten? Wer sind Sie? Wer bezahlt Sie? Wer sind Sie? Da habe ich gesagt, ich bin ein ganz normaler Pfarrer, genau wie Sie. Ein Feldwald- und Wiesenpfarrer, wie es viel in Deutschland gibt. Mit sämtlichen theologischen Examina und einem Auftrag zu arbeiten am Reiche Gottes. Da sagt er, ja, wie kommen Sie aber dazu? Warum tun Sie das, dass wir so Vorträge halten? Verdienen Sie da extra was mit? Nein, sagt er. Mit dem Pfennig verdiene ich damit. Das wäre noch schöner. Mit dem Pfennig. Ja, das sagt er, dann verstehe ich aber nicht, warum machen Sie das denn? So Versammlungen. Ich sprach da in Schleswig-Holstein, in Neumünster, in einer großen Halle, wo Vieh verkauft wird und Sportveranstaltungen sind. Da verstehe ich gar nicht, warum. Warum machen Sie solche Versammlungen? Da habe ich einen Moment überlegt und gedacht, vielleicht hast du recht. Vielleicht sollte man es jetzt lassen. In Deutschland ist so viel Evangelium verkündigt worden. In Deutschland ist der lebendige Gott mit seinen heiligen Geboten jedem bekannt gemacht worden. In Deutschland konnte jeder erfahren, wie er selig wird, wenn er den Sohn Gottes glaubt. Wer es jetzt nicht gehört und angenommen hat, den sollte man jetzt laufen lassen. Für die Hölle will man sie nicht aufhalten. Richtig sagt es zu dem Pfarrer. Vielleicht sollte man sich aufdecken und sagen, Deutschland hat jetzt jeder Leben und Tod vorgehalten bekommen. Ich will mir überlegen, ob ich aufstecke mit der Vorträge. Aber am nächsten Morgen bin ich von meinem Hotel aus zu ihm und habe gesagt, ich will doch lieber nicht aufstehen und ich möchte auf allen Straßen, allen und jeden, die Botschaft verkündigen, Jesus Christus ist gekommen, die Welt die Sünder zu erretten. Da sagt er wieder, warum denn? Da habe ich gesagt, nicht, weil wir die Menschen so leid sehen. Ich sehe ja um mich herum eine Welt, von Menschen, die bilden sich ein, dass sie leben und haben überhaupt kein Leben. Ich war ein paar Tage vorher in Hamburg über die Reeperbahn gegangen. Kennen Sie Hamburgs Reeperbahn? Können Sie sehen? Das ist eine Straße, da ist ein Dollar Punkt und ein Vergnügungslokal am anderen. Und das dürften sie zum Abend, wenn sie mehr und nicht so aufgehen. Die Matrosen aus aller Herren Länder und hätten ihre Hautfarben sind im Vergnügen. Und wenn man so einmal in die Reeperbahn gegangen ist, dann spürt man den Hunger nach Leben. Man muss das Leben an sich reißen. Und wenn man um 2 Uhr nachts über die Reeperbahn geht, dann sieht man, alle miteinander haben sie das Böse nicht gewendet. Arme Gestalten. Sie sagen in New York, da ist ein riesiger Vergnügungspark, Coney Island. Echt amerikanisch, überdimensional.
Da können Sie 4 Wochen Sie amüsieren und sind noch nicht überall gewesen. Zigtausende, 100.000 Menschen sind an so Sommertagen Franken von Eilen. Wenn man das so durchgeht, mit einer Taugen und Wiesen hört, dann spürt man das nicht. Was haben die Menschen? Hunger nach Leben, ein Hunger nach Leben. Und wenn man durch Württemberg fährt, da ist ähnlich, im Eindorf, 76, im zweiten Dorf, Backhaus, 100 Jahre Backhaus, im dritten, 100 Kinder vereinigt, im vierten, 1000 Jahre, 19 oder 15.000, 30, also wenig. Wenn man sein Auto durchfährt, da hat man das Gefühl, Württemberg ist ein Durchgenugel, ein Land der glücklichen Leute. Ist es das? Ist es das wirklich? Sie sind alle das Ansehen, Hunger nach Leben. Und dann mir klar machen, ich als Pfarrer, die Menschen zu sehen bekommen, mit ihrem Elend, ihrer Verzweiflung, ihren ausgebrannten Seelen, verbrachten Leben, gespendeten Leben, dann sage ich, die ganze Welt ist ein eingewollen Leben. Und am Ende heißt es dann im Liedsee, die essen und trinken doch nicht satt. Die trinken und das Herz bleibt matt, denn es ist lauter Frieden. Dieser Tag ist den Pfarrer in Schleswig-Holstein. Wir tun die Menschen so leid. Die aus um das Leben zu finden. Die Millionen ausgeben in Deutschland. Die Feste sind ja alle gleich. Nicht vom Küstenfest oder Hundeküstervereinfest. Tauben, Tanken und so weiter. Nicht immer selber. Als Ulmer Bauern nicht mehr. Aber man tut das nicht. Vielleicht Menschen tun wir so leicht. Wenn die Leben suchen und am Schluss wenn ich jetzt fragen würde, ob unter Ihnen Leute sind, die nicht froh sind, dann würde ich höchstens was nicht die Antworten anregen. Die Welt hungert nach Leben und die Welt ist eine große Enttäuschung am Leben. Ich muss dir nochmal eine Geschichte erzählen, die ich als kleiner Junge, ich war auch mal ein kleiner Junge, ich kenne sie lange her, aber ich sag's mal, die ich als kleiner Junge erlebt habe. Ich erinnere mich, also ich muss vor meinem 7. Lebensjahr gewesen sein. Da haben wir noch Kaiserreisen durch. Da war ich 11 Feld, wo mein Vater Pfarrer war. Passner, Karneval, ich sag hier. Passner. Und da hatten die 11 Felder, die hatten hier die Hunde, die Bettdeutsch versetzt in Sandau, um noch ein paar Pfennige zu haben, die sie auf den Kopf hauen konnten. Und mein Vater, den Kater B, wir sahen diese Blutstelle von Mut und Dreck und Sünde, junge Menschen einfach nicht. Und die Bestände zwischen. Und am Aschermittwoch, da sagt er zu mir, komm, du Lene, darfst du nicht begleiten, dann passiert dann, du spürst ihn an, er hält sich aus, er muss hinaus. Und dann gingen wir in Wuppertal in die Stadt zur Öllental, ein echt riesiges Gebirge, da ist man voll drauf. Und dann gingen wir in so Anlagen am Zölleturm raus, in den Wald. Wie gesagt, war ein ganz kleiner Kerl, ich verstand alles noch nicht richtig. dieser Weg durch die Anlagen zog in Serpentin hoch, dann wieder öffnen die Füße gefangen. Und da biegen wir um eine Bank und da sieht sie uns herzlich. Er noch so in Narrenkostüm und die auch mit so einem Wintergedenk sein. Und das sieht die Morgen so wahnsinnig lächerlich und erfährlich aus. Und dann die verlebten Gesichter von diesen jungen Menschen, die durch viele gemacht. Und dass wir als Jungen, als Kind einfach aufnehmen. Den beiden Stand eines so unendliche Traurigkeit im Gesicht, dass ich heute nach 50 Jahren förmlich die Geschichte noch vorgesehen. Ich habe selten so großlos traurige Geschichte gesehen. Wie viele sind das, die das kennen, diese Lehrer, wenn man das Leben ergreifen wollte? Und am Schluss hat man leere Hände. Dann gehen wir weiter und über eine Dienstübung sind, da bleibt mein Vater stehen. Die beiden sind. Und ich habe damals zum ersten Mal ein Lied gehört, das mir seitdem so lieb ist. Die beiden hatten das Lied vielleicht mal in der Sonntagsrede im Kindergottesdienst gelernt. Und so klangen sie nach einer bestimmten Nacht mit großlosen Gesichtern leise und die Samenflüsse waren beide gegangen und standen am Gesicht. Wie gesagt, ein kleiner Pferd, der unvergesslich wie sie in ihrem Testkostüm hörte, ist in die Welt gegangen. Und die Welt ist schön und groß. Und doch ging mein Verlangen mit weit von der Erde weg. Wir haben alle den Hunger nach der Ewigkeit. Ich kann es weiter, ich habe die Menschen gesehen. Sie suchen Städte, früh, sie schaffen, sie kommen, sie gehen, und ihr Leben arbeitet und nicht. Sie suchen, was sie mitbringen, in Liebe und Ehre und Glück, und kommen zum Laden mit Sünden und unbezüglich. Es war so erschütternd, die beiden jungen Menschen ihre eigene Geschichte sein. Und kommen beladen mit Sünden und unbefriedigt durch. Es, das sieht ihr weiter. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme Liebe Herz. Sagt es, glauben alle Lampen. Hier ist gefehlt das Herz. Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah. Gottlosen, Atheisten und Nicht- und Glaubt und Weiß, die Jesus. Für alle fern und nah, in des Gottes Stammesgründen am Kreuz auf Golgatha. Ich bin 61, ich war damals vielleicht 6 Jahre, aber ich höre die beiden noch nicht. Aus ihrer Enttäuschung am Leben heraus sang ich das Lied von Jesus. So als Leute, die noch Ahnung haben, der Richtung erschießt am Leben. Und Jesus, genau das ist es, was ich Ihnen sage. Ich möchte Ihnen heute Abend ein Bibelwort einhämmern, einbrechen, einbrennen, in die Hirn, in die Herzen. Heute Nacht von Träumen. Dieses Bibelwort heißt so, wenn ich nicht in Hirn, wenn ich nicht sagen, wir sagen es zusammen, aber da haben wir doch nicht gesprochen. Die Lehrerinnen und so, dass es nicht hier geht. Also ich sage das Liebe Wort. Der den Sohn Gottes hat, das ist Jesus, der hat das Leben. Sie kennen doch das Stichwort, der hat, nicht? Das ist eine meiner Jungs, die ist in der Firma. Mensch, woher? Ja, sagt er, der hat. So, und so steht hier, wer hat gehabt, wer den Sohn Gottes hat gehabt, das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Haben Sie ihn Heiland, gehören Sie ihm, beglückwünschen Sie ihn, Sie wissen das vom Leben. Sie kennen Jesus nicht, hat sie noch nicht gefunden. Arme Menschen sind. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben nicht. Jetzt fährt einer auf und sagt, Moment mal, falls du nicht, warum nicht? Herr, das Leben nicht. Ich hab doch Leben, ich know, mein Herz lebt, der Puls, ich lebe doch. Da sag ich, nein, du lebst nicht. Ja, aber wenn ich doch hab, und will und atme, und denke, endlich, dann lebe ich doch. Da lag ich, pass mal auf. Ich, also nicht jetzt nicht denken, das kluge Leute wieder hier. Ich muss Ihnen jetzt mal die Weltanschauung der Bibel verklausulieren. Sehen Sie, was nennen wir Leben? Wir nennen Leben die Spanne zwischen Geburt und Tod. Diese Wanderung durch diese Erde, das nennen wir Leben. Und je mehr Blumen am Leben verwandeln, wir fliegen können, desto mehr haben wir Leben. Also werden 300 der Königswert als mehr vom Leben, als der Fahrrad. Wir denken nicht. Wer seine Haare noch hat, der ist besser dran, die werden nicht in die Klasse. Er hat mehr Probleme. Versteht, wir verstehen und erleben das zwischen Wanderung, zwischen Liebe und Grab. Und ich sag die Liebe, das ist ja noch gar kein Leben. Das ist noch gar, das ist existieren. Das ist existieren, aber nicht leben. Dann hat die Bibel Leben ist was ganz anderes. Pass gut auf jetzt. Leben, das kommt vom lebendigen Gott. Das kommt endlich von ihm. Und uns sind wir von Gott abgeschnitten. Seinem Sündenfall. Die Mauer. Wir haben alle Gott nicht gesehen, auch nicht. Darum existieren wir nur und vegetieren. Aber wir leben nicht. Und das ist wieder so. Und da hat Gott die Mauer umgeschnitten und ist in Jesus zu uns gekommen. In Jesus, der für uns starb, der das Blut vergoss, um für uns die Sünde zu bezahlen, der auferstanden ist. In Jesus ist das Leben Gottes in diese Luft rausgekommen. Und jetzt kannst du verstehen. Wenn du bloß oder du bist zum Grabe gehst, da hast du existiert wie die Kuh oder wie ein Pferd oder wie du dampfte. Du bist aber zu besserem Ruf, Mensch. Darum hat Gott seinen Sohn geschickt, den Herrn Jesus. Und im Moment, wo Jesus in dein Leben kommt, da kommt das Leben zu dir. Vorher war es dein Leben. Jetzt sage ich dir das nochmal. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Sollen wir es nicht nochmal zusammen sagen? Sagen wir mal, alle unter 30 Jahren, dann sagen es doch alle nicht. Die anderen sagen, also jetzt mal. So, wer den Sohn, ach, das ist das Endlich, da hören wir auch nochmal. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat. Kennen Sie diese wunderschöne Geschichte von, hast du glaube ich ihn erzählt? Ich hab so gesehen, ich weiß auch nicht, ob ich weiß, wie er erzählt hat, mach oder nicht. Von Spörten, diesen großen Rettungsprediger. Er sagte, bitte, hört euch zu Jesus, ich bin schädlich und ihr verloren geht. Man kann von der Wiege bis zum Grabe gehen, hat nie Gott gefunden. Und dann bleibt man in Ewigkeit ohne Leben, das ist die Hölle. Und nun geht Jesus euch nach, so hört euch zu Jesus. Gott hört mir durch, dieser große Engländer, der seine Wiege. Und da kam ein junger Mann zu ihm und sagte, Herr Freunde, Sie haben recht. Und ich will mich auch zu Jesus bekehren. Später. Später? Warum später? Na ja, sagt der junge Mann, etwas verlegen. Jetzt bin ich ja erst 18. Du kannst dich doch mit 18 bekehren zu Jesus. Da sagt er, ich möchte vorher noch etwas vom Leben haben. Seht ihr? Da hat Wörtchen gesagt, du kleinliche Seele, du arme Wurst, du Kümmer der Gnade, du willst etwas vom Leben haben, ein bisschen Dreck, ein bisschen Sünde, etwas vom Leben, das wäre mir zu wenig. Ich möchte nicht etwas vom Leben. Ich möchte das Leben haben. Und darum habe ich mir etwas vom Leben abgesagt und habe Jesus erwählt. Und seitdem ich ihn erwählt habe ich das Leben gefunden. Ach, da oben sind nur Leute und denken, wenn so ein Pfarrer sich auffordert, Christen zu werden, ich wollte sie aus dem guten hellen Leben der Welt in so einen engen Ösen locken. Zufehler, Irrtum. Ich möchte euch eurer armen, armseligen Rechtschaft der Welt und des Teufels aus dem Kellerloch eurer Sünde herauslocken in den Sonnenschein der Erlösung Jesu Christi. So rum ist es. So rum. Jetzt sage ich noch einmal. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ich bin überzeugt, dass unser Herz im Grunde reicht nach dem Evangelium. Ich glaube gar nicht, dass die Deutschen das nicht mehr wissen. Sie haben sich dumm machen lassen, erst von Freidenkern. Dann von Nazis und jetzt vom Lebensstandard, dass man ohne Heiland leben könnte. Kein Volk der Welt ist so dumm gemacht worden wie die Deutschen, nachdem Gott ihnen der Reformation die Liebe geschenkt hatte. Aber in keinem Volk der Welt ist meiner Meinung nach, davon bin ich überzeugt, ein solches Verlangen nach Leben und ein suchendes an giftigen Stützen der Sünde, statt bei Jesus. Wenn ich an die Hunderttausende von Menschen denke, mit denen ich in den letzten Jahren gesprochen habe, dann wird man herzfroh, weil ich etwas sehe, die in unserem Volk genannten und unserer jungen Menschen. Allmählich es dämmert, mit dem Motorrad und mit dem Arbeiten, Stützenrecht und Kino, das ist doch kein Leben. Weil es dämmert, Leben nicht was anderes sein, das Größere ist nicht. Wer den Heiland hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und nicht dir selber wählen. Ich möchte Ihnen nur eben sagen, Sie haben nur ein einziges Mal die Chance, das Leben zu ergreifen. Von der Wiege bis zum Grabe. Wir haben nur ein irdisches Leben. Wir haben nur ein irdisches Leben. Wer das verspielt, hat die Ewigkeit verspielt. Und kann ich ein zweites Mal anfangen. Das muss man sich klar machen. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Jetzt möchte ich Ihnen Gott der Ferne und hielt mich da vorhin auf der Galerie, da habe ich gedacht, Mitleid mit den Leuten, da ist noch Ferne als Mitleid. Und ich hoffe, ich noch nicht ohnmächtig sein. Ich möchte Ihnen nämlich gerne noch kurz in ein paar Sätzen erklären und erläutern, warum eigentlich man Jesus das nötig hat. Ich möchte Ihnen drei Hauptpunkte nennen. Der erste Hauptpunkt ist der, Jesus bringt mein Leben auf mich. Jesus bringt mein Leben in Ordnung. Es erfüttert mich in meiner Seelsorge zu sehen, mit diesen dunklen Sünden Menschen rumlaufen und weitermachen. Und einmal überlegen, das einzige Herz befreien könnte, wenn Gott ihre Sünde vergeben würde. Und ich habe mich mal so klar gemacht. Ich habe das Beispiel auf der Tür. Ich stelle mir vor, ich habe eine eigene Kette in den Hals. Ich werde mir Ring angeschmiedet. Und bei jeder Sünde wird ein neuer Ring angeschmiedet. Da entsteht eine Kette. Eine heiliger Sonntag, ein Ring. Eine Lüge, ein Ring. Ein Köttenlied. Eine Lieblosigkeit, wieder ein Köttenlied. Nicht gebrochen, ein Köttenlied. Stunde Dinge. Lüge, diese Frage, Unkenntnis. Denken Sie mal, was Sie schon seit Ihrer Jugend für die Kindenstätte und Schulstätte mitgeführt haben. Jeden Tag ein paar wieder dran. Ja, ich wundere mich nicht, dass es keine fröhlichen Leute gibt. Da kann man nicht die Sausen die Sachen aus. Wenn man diese Schulstätte mitnimmt, dann kann man nicht mehr atmen. Oder? Gibt nur ein einziger, der diese unsichtbare Schuldstätte loslässt. Und dieser eine ist Jesus. Da geht es mir und sage, Herr Jesus, du bist mir nicht gestorben. Ich löse dir meine Sünde, meine Schuld hin. Lege dich zu in deinem Blut. Ich will glauben, dass du dich zugibst und du erfährst. Die Kette ist los. Sie fällt ab. Es gibt keine größere Befreiung als die Erfahrung der Vergebung der Sünden durch Jesus. Dann hat man Frieden mit Gott. Ich sah mal auf der Kirche und da oben war so ein Hennevogel, das sagt man doch hier, Hennevogel, ne? Sagt man so, so ein Sterbe oder sowas. Hab ich oder was? In meiner Jugend war Hennevogel, sagt man hier. Und da war so ein Hennevogel auf der Stange gefangen. Und ich hab gedacht, der hat du auf der Kette, das Pauser ins zweite Land und Fleisch überladen um ihn rum. Und er saß so traurig da. Und ich dachte, er hat alles, was er will. Und da so traurig auf der Stange. Und einmal ging mir auf, der will nicht die Fleisch, der will nicht die schöne Aussicht, der will nicht aufsingen in die freie Luft, das ist sein Element. Und sehen Sie, Ihre Seele, die hat auch ihr Element. Und das ist der ständige Gott. Und das sind sie grausam gegen sich selbst. Und füllen ihre arme Seele mit dem Dreck der Sünde und dieser Welt. Da kann ja ihre Seele nicht froh sein. Was will sie? Gehen mit Gott. Sie will in ihr Element zurück. Wenn sie diese Freiheit nicht von Jesus. Rufen sie heute Abend noch Jesus an. Bringen sie ihr Leben mit ihm in Ordnung. Und morgen früh machen sie auf und die Sonne kann noch mal so hell. Und sie sagen mir morgen Abend, was doch wirklich bin vom Tod zum Leben gekommen. Das tut Jesus. Darum bringt er das Leben. Er bringt unser anderes Leben in Ordnung. Da kann man das Leben holen, erkennen, da werden Ketten gelöst, und alles neu. Bringen Sie bitte Ihr Leben in Ordnung, ehe Sie mit Ihrem ungeordneten Leben vor Gott reden.
Ach, warum ist Jesus das Leben? Ich möchte noch einen zweiten Punkt nennen. Jesus erzählt mir auch, dass die Menschen heute so furchtbar einsam sind. Für das ganz, ganz merkwürdig. Wir wohnen in Deutschland so tief auseinander wie die Höhe. Jeden Tag kommen der deutsche Presse Westdeutschland rund 4000 Flüchtlinge dazu. Jeden Tag. Letztens werden wir übereinander gestapelt. Und da sollte man doch meinen, da gibt es keine einzelnen Leute mehr. Und je tiefer wir aufeinander wohnen, desto einsamer werden die Menschen. Einsam steht eine Ehefrau neben ihrem Mann. Im Grunde weiß eine Frau nicht, dass ihr Mann will. Und der Mann lebt neben seiner Frau und er hat keine Ahnung, was seine Frau leidet. Ich sage, wie einsam die Menschen in den Ehen sind. Und wie einsam junge Menschen sind, das sind die Mädel vor mir. Aber wussten, denen ist das eine, mein Vater, oder eine Freundin, die irgendeiner lieb hat. Sie sind so einsam. Und da kommt er wie ein nach dem anderen im Hals her, wie für die Hunde gehe. Ich suche ein Herz. So. Das ist das Merkwürdige. Diese Einsamkeit des modernen Lebens, die unter Tausende von Menschen lebt. Die wir anfangen zu reden. Und sehen sich, dass ich wundervolle Entwicklung, die man eines Tages machen darf. Wenn ich Jesus finde, bin ich nicht mehr einsam. Der lebt wirklich. Der ist da. Mit dem kann ich reden. Sie haben keinen besseren Freund als Jesus. Warum sind sie einsam? Können Sie an heute Abend nicht Jesus sprechen und Ihr Herz auszudrücken? Sie können sagen, was Sie keinen Menschen sagen können. Und sehen Sie, er wird Ihnen antworten. Und von dem Moment an, wo Sie Jesus hören, entdecken Sie, dass die anderen ihn auch hören, weil Jesus entsteht gemeinsam. Der Jesus hört, ist nicht mehr einsam. Ich kann es einfach so sagen. Er gibt einen beständigen Heiland in einer Gemeinschaft um ihn herum. Kommen Sie aus Ihrer tödlichen Einsamkeit raus. Es gibt keinen anderen Weg. Als die ständige Reparatur Ihres Lebens, dass Sie schön zu eigentlich werden. Der Mann, der Sie erkauft hat am Kreuz, in dem Moment, wo Sie durch mich hingehören, ja, Gabe der Leben aus der Einsamkeit erlebt. Und noch ein Drittel. Für den Sohn Gottes hat, er hat das Leben. Warum hat er noch nicht Jesus dazu? Ich möchte zum Schluss sagen, weil Jesus uns ein Ziel gibt. Weil Jesus uns ein Ziel gibt. Kennen Sie die Geschichte von dem Jungen, der sein Onkel kommt und sagt, Onkel, ich habe Abitur bestanden. Er sagt, der Onkel, schön, lass mir vor. Ja, jetzt will ich studieren, ich will Jurist werden. Und schön, sagt der Onkel, und dann? Nun, dann mache ich meine Examen und werde dann da. Schön, sagt der Onkel, und dann? Nun, dann schaue ich wieder an Töchter des Landes um und werde heiraten. Schön, sagt der Onkel, und dann? Und dann werde ich als Töchter am Land gesicht. Schön, sagt der Onkel, und dann? Und dann werde ich hoffentlich mal Landgerichtspräsident oder erster Staatsanwalt. Nee, sagt der Onkel, ohne. Und dann? Ja, Onkel, dann wird man auch mal alt und pensioniert. Oh,
Äpfel, sagte Onkel Jan. Dann kauft man Holz in Urach und pflanzt Erdbeeren. So sagte Onkel und Jan. Und dann wird der Junge ärgerlich und sagt, dann stirbt man auch mal. So sagte Onkel und Jan. Und der Junge gleich. Onkel war Jan. Darüber habe ich nie nachgedacht. Er sagte Onkel, so seid ihr. So köpfen wir. Gerade bis zum Grabe, und dann ist Schluss, dann kommen die Würmer nicht und fressen dich. Das alles, das euer Lebensziel! Dass du geschafft hast wie ein Verrückter, ein bisschen Amüsement gehabt hast, und am Schluss fressen die Würmer. Hast du kein anderes Ziel? Das Gott erbarmen, da kauft man sich selber einen Stick und macht heute Schluss. Also sind noch lange findet, um sie die Doppelfrage zu finden. Wir brauchen von Erfahrung der Menschen, die kein höheres Ziel haben, als anzahlen, geerdet zu werden. Denn als Jesus in mein Leben kam und ich in mein Leben gab, also in meine Sünde vergab und mich gut in seinem Blute. Da hat er unter vielen anderen Gaben mir eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens geschenkt. Wenn ich heute meine Augen schließe, dann kümmert mich das Grab nicht, weil Jesus den Seinen gesagt, wer an mich glaubt, wird nimmer mehr sterben. Kann ich sterben, nicht die Christen. Sie gehen nach Hause. Wenn ich hier die Augen schließe im Moment, sehen wir die Augen auf am Angesicht meines Heilandes. Und bei ihm bin ich cool und wachsend, wie die Welt vergeht und die Auferstehung der Toten kommt und die neue Welt, die der mich erkauft hat. Das ist im Dasein von der Wiege bis zum Grabe. Gerade das ist nicht genug, dass ich die Weiche stelle, 50-50 oder und nicht mal das wollen sie tun, wo sie mit dem Geld verdienen. Meine Freunde, ich bitte euch. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Warum? Weil Jesus eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens gibt. Und jetzt muss ich unser armen Schlagwort wieder noch weiter zufügen. Wenn ich davon rede, dass der Heiland die Leute selig macht, dann kommt sofort irgend so ein dämlicher an, dann kommt irgend so ein Unterbelichteter an und sagt, seht ihr, jetzt will der Pfarrer die Leute auf den Himmel vertrösten. Ewig hören ist die Stimme des Reis, ihr wollt die Leute auf den Himmel vertrösten. Hören Sie. Damals, bei meinem Haus besuchen, in der Fernlandwohnung, war ich knapp gelage. Da ging es aber runter in ihn. Und wie ich da reinkomme, da werden sie auf einmal erschrocken. Und dann dreht einer los. Kraft ist geroffen, wir brauchen dich nicht. Und dann schreit ein anderer, Pastor, den Himmel überlassen wir ihm und ihn schwappen. Ich sag, das ist sehr freundlich von ihm. Los! Ich habe immer gedacht, man könnte einem anderen nur das überlassen, was einem gehört. Der Himmel gehört ihm ja gar nicht. Wie können sie mir ihn überlassen? Hab ich so, der gehört und ihr Pfarrer wollt uns am Himmel vertrösten. Nein, sage ich, höre sie. Ich wollte sie warnen. Sie kommen so sicher in die Hölle. Sie sind schon drin. Sie stehen über der verdammten Händen ohne Gott, arme Leute. Sie würden sehr nicht sagen, der Moment, was für euch, die Leute in den Himmel? Nein, sag ich, im Himmel kommen nur die auf wahren Gott Jesus angenommen haben. Denn Gott ihren Schritt zu mir, um mich zu retten, auch wenn er seinen Sohn gibt, um mich zu retten, und ich verachte das, dann gibt es kein Heil mehr für mich. wenn du Jesus nicht annehmen, gibt es in Zeit und Ewigkeit kein Heil für sie mehr, sondern auch Gott kein mehr. Ich denke nicht an hier Gott und die Füßen aus dem Himmel zu vertrösten. Ohne Heiland, ohne Jesus, ohne Vergebung der Sünden, ohne Errettung von ihm, gibt es in Zeit und Ewigkeit kein Heil für sie. Aber, wenn sie sein Anklopfen hören und tun auf, dann erfahren sie, er ist in jedem ein Ziel, eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens. Ich muss wissen, darf ich das nochmal sagen? Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ich habe ihn Leben im Tod vorgelegt. Lass uns uns aufschlagen, das Lied Nummer 6. Den 3. und 4. Vers geht ihr Sünder in die Herzen und ich aber verließ die Schuld. Sachen sagen. Unsere Vortragswoche ist langsam zu Ende. Wir haben noch 2 Abende. Morgen Abend kann man mit Gott reden. Und am Sonntag ist Christus und Privatsache. Laden Sie mir auch noch einmal Menschen, die fern vom Heil sind, herzlich dazu ein. Und es sind in dieser großen Versammlung sehr viele Menschen. Sie hören das, und geben wir weg, aber sie kommen doch nicht weiter, weil sie nicht recht wissen, was sie tun sollen. Und da werden ihnen am Ausgang jetzt so großer Zettel in die Hand gedrückt. Da können sie ihren Namen und Wohnung draufschreiben und dann anschreiben, so viele Möglichkeiten, ob sie gesucht werden wollen. Von einem Seelsorger. Ob sie eine Aussprache wollen. Ob sie einen Preis anschließen wollen, dass man sie einlädt. Legen Sie den Zettel aufmerksam durch und füllen Sie aus, damit Sie weiterkommen, also im Alten bleiben. Und werfen Sie morgen die Toilettenbeutel oder geben Sie in der Sakristei ab oder geben Sie mir, so dass er am Land. Morgen, also das habe ich gesagt, am Ausgang sind dieser Tüte, in denen diese von mir beide verkauft werden. Bitte lassen Sie die Liederblätter liegen, wir brauchen sie noch. Dann, Sie können am Ausgang ein Opfer geben für meine echte Jugendarbeit. Ich danke Ihnen, dass Sie das wieder auf Herz genommen haben. Ich liebe das. Manchmal denke ich, ich bin Sorgen, ob ich die große Jugendwerk losführen kann. Und dann denke ich, nein, ich habe keinen Grund zu sorgen. Ich habe ein
göttlichen Zahlmeister, der sonst nicht in diesem Jahr weiß. Die Stürfinder erhält nicht, die sind die Jemeniten reich am Jahr, sondern die. Der größte Gaben gegen die, das kann man sich nicht klar sein, der kann mir gehen, dann besorge ich ihm ein kleines Finanzamt, der kann das abdecken. Er braucht das nicht, die Gaben nicht versteuern. Aber was will er nicht? Und ich habe noch eine Bitte. Also, es ist so rührend, ich bin neu vor uns versorgen, ein extra Junge. Und ich muss jetzt gerade so bitten, bitten wir wir können es gar nicht alle aufrufen. Wir sind diese Abreise versorgt damit. Also, herrlich ist das. Nicht vielen, vielen Dank. Aber bitten wir kein Obst und Brot mehr, das sonst wird verderben. Dann habe ich noch eine Bitte. Auf dem Einweg in auf die Diskussion, da diskutiert man über den Redner. Und der eine sagt, ach, der Christ darf man nicht sprechen auf der Kante. Und der andere sagt, der läuft der Tag wieder mit mir. Wie läuft der rum? Der Hund, der was oder was? Meine Freunde, es kommt nicht drauf an, ob sie mir geschrieben sind oder nicht. Es gibt ein Schauspieler, der wohlgefallen will. Sondern ich bin ein Bote, der in Leben und Tod vorliegt. Und darum reden sie nicht über mich, denn ich bin total unwichtig. Wenn auch in der Zeitung manchmal kapitel, aber ich bin total unwichtig. Aber wichtig ist, dass sie sich unterhalten über Jesus und ob sie ihn schon gehören. Nicht? Das ist wichtig. Reden Sie nicht über den Redner. Ob es Ihnen gefallen oder nicht, ist belanglos. Sondern reden Sie über ihn. Sie sind Geist zur Redenszeit. Sie sind Herrn Jesus Christus. Und jetzt habe ich noch was verzeihen, sein die Böse. Ich habe mich gefreut, am Sonntag hier noch einen normalen Gottesdienst zu halten. Weil ich nicht reden, sagt ihr normaler Pfarrer bin. Aber jetzt haben meine Brüder am Altkirchentisch auf dem Sonntag du die Essen verlegen, das ist auch eine schöne Sache. Und ich kann mich halt nicht bereiten, nicht? Und jetzt habe ich mich für Susi entschieden, weil ich mal vor vielen Jahren Susi festmachen wollte. Und dann hat mir die Staatspolizei verboten. Und sie haben mir gesagt, wir verhaften sie, wenn sie da oben reden. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht. Dann hat mein Bruder Johannes gesprochen. Und das Susi treffen sie mich immer noch schuldig, irgendwie. Und dann ist der Staatspolizei weggegeben, als das ist am Sonntag ist. Ich möchte aber jeden besonders einladen, wenn wir morgen, wir haben am Morgen um 9 Uhr auf dem Busen, wenn sie reden, ein Judentreff. Und ich sage, ich mit meinen Essener Jungen. Treffen der Altjugend und der Essener Jungen Sonntagmorgen 9 Uhr auf dem Busen. Die Faulen, die ein Großmotorrad fahren, da kann man nicht rausfahren. Das machen wir uns nicht. Tragen wir sie raus. Und am Nachmittag kommen alle Alten. Und am Sonntagmorgen ist es die, dass wir diesen Tagen in der Erde sind. Dass man auch merkt, dass die Evangelion Anstoß gegeben hat. Dass Leute, die sich ja nicht in die Kirche sind, am Sonntagmorgen hier bei den Pfarrer sind, nicht ihre Leute dann sehen, die haben sehr geholt. Und ich freue mich, dass er in der Reihe am Sonntagmorgen hier von dem Wort sagt, eine selbe Botschaft liest. Und jetzt machen wir es mit. Zum Schluss unterlaufen, wie gut im Feuer bist. Herr unser Heiland, ich möchte dir danken lassen, wie dir das Leben gekommen ist. In die Lebensfunde der Welt. Und rufe du doch all die Irrenden, die an der verkehrten Stelle suchen, zu dir. Und die, dass die Botschaft von dir in den Herzen nachgeht und hochgeht. Und sehen die beiden, dass